Was ist künstliche Intelligenz? Wo liegen die aktuellen Herausforderungen? Welche ethischen Aspekte spielen eine Rolle? Am Beispiel von Anwendungsbereichen im Gesundheitssystem werden die Chancen und möglichen Probleme des Einsatzes von künstlicher Intelligenz diskutiert. Professor Dr. Peter Dabrock ist seit 2010 Professor für Systematische Theologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und war von 2016 bis 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Er vertritt die These, dass es sowohl medizinisch als auch volkswirtschaftlich unverantwortlich wäre, diese Technologien in der Medizin nicht einzusetzen. Der Vortrag ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften AKTECH. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt: Künstliche Intelligenz in der Medizin. Wie lässt sich ihr Potenzial verantwortlich nutzen?
Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir an einem Dienstagabend Zeit schenken und mit mir gemeinsam über dieses Thema nachdenken wollen. Ich freue mich auch sehr auf Ihre Gespräche, Ihre Rückfragen, Ihre Kommentare hinterher im Chat und in der Diskussionseinheit, die wir danach haben, denn so ist mein Verständnis von Wissenschaft, so ist, glaube ich, auch das Verständnis von Wissenschaft von AKTECH, bei der ich eben auch Mitglied sein darf, also der Deutschen Akademie der Technikwissenschaft, dass wir versuchen, Wissenschaft und Technik eingebunden in die Gesellschaft zu verstehen. Und eingebunden in die Gesellschaft zu verstehen, heißt eben immer auch, das nicht als ein Einbahnstraßen-Monolog zu begreifen, sondern wirklich als ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Und damit wären wir eigentlich schon tatsächlich beim Themenfeld selber. Ich gebe mal kurz meine Folien hier frei und gehe in die Referentenansicht, dass wir künstliche Intelligenz als einen der ganz großen gesellschaftlichen und technischen Trends eben begreifen, also Gesellschaft und Technik zusammenzudenken. Eric Schmidt, Henry Kissinger und andere haben kürzlich in einem Buch die Formulierung gewählt, die ich doch auch ganz glücklich finde, zu sagen, dass wir tatsächlich in einem Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind. Und wenn es heißt Age of AI, Zeitalter der künstlichen Intelligenz, dann ist damit eben zum Ausdruck gebracht, dass sich die künstliche Intelligenz, das, was sich dort an technischer Revolution für den Einzelnen, für die Gesellschaft darstellt, etwas ist, was man in die Reihe der großen technischen Revolutionen, angefangen von der Erfindung der Schrift über das Zeitalter des Buchdrucks, der Dampfmaschine, der Elektrizität, bis hin eben zur Digitalisierung und jetzt der speziellen Form der künstlichen Intelligenz sich vollzieht. Und unter künstlicher Intelligenz oder lernende Systeme, das ist auch eine Plattform lernende Systeme, die wir in Deutschland unter anderem von AKTECH und den anderen Akademien, Leopoldina und der Union der wissenschaftlichen Akademien gegründet haben. In dieser Plattform lernende Systeme gibt es für künstliche Intelligenz eine operationale Definition, die eben lautet, dass lernende Systeme oder künstliche Intelligenz sich dadurch auszeichnen, dass mit ihnen, und jetzt kommt das Zitat, abstrakt beschriebene Aufgaben auf Basis von Daten, wie es Herr Werner eben gerade auch angedeutet hat, die ihnen als Lerngrundlage dienen, selbstständig erledigt werden, ohne dass jeder Schritt spezifisch programmiert wird. Und da ahnt man ja sofort, dass so eine funktionale Definition dieser Art quasi automatisch gleich Chancen, aber eben auch Risiken bietet, wenn eben diese technischen Systeme in der Lage sind, nachdem sie bestimmte Lerngrundlagen sozusagen hergestellt haben, selbstständig in ihren Aktionen fortzufahren. wie gesagt, Chancen, aber auch Herausforderungen und durchaus auch Gefahren. Ich will Ihnen das an dem Themenfeld, das uns heute beschäftigen soll, nämlich dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin, verdeutlichen. Ein wahrscheinlich von den meisten von Ihnen inzwischen auch recht bekanntes Beispiel ist dasjenige, dass diese Maschinen künstlicher Intelligenz oder diese Computersysteme künstlicher Intelligenz inzwischen im Bereich der Krebsdiagnose, Hautkrebs ist vor allen Dingen sehr bekannt als Beispiel, das schon häufig durch die Medien gegangen ist, stellen kann, die zum großen Teil sogar besser sein können als eine erste Diagnose von erfahrenen Ärztinnen und Ärzten. Das ist natürlich besonders spannend, wenn es um den Bereich der Detektion, also der Erkennung von Hautkrebs eben geht. Die Frage, ob dann solche künstlichen Intelligenzen dann in einer App installiert werden können und die Leute mit ihrem Smartphone, wie es hier abgebildet ist, es einfach auf eine Hautveränderung halten und sie dann einen ersten Hinweis bekommen, ob man diesen ersten Hinweis als Diagnose fassen kann, ob das, wenn das falsch war, haftungsrechtliche Folgen hat. All das lassen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt dieses Vortrages noch einmal außen vor. Grundsätzlich erstmal, wir kommen an einen Punkt, an den bestimmte Maschinen im Sinne der Mensch-Maschinen-Interaktion Dinge machen können, die entweder zusammen mit Menschen, mit professionell Tätigen, hier Ärztinnen und Ärzten, genutzt werden oder die sogar in der Leistung besser sind als das, was man normalerweise vom Menschen gewohnt ist, der oder die diese Aufgaben vollzieht. Das ist ein bekanntes Beispiel eben aus dem Bereich der Krebsdiagnostik, aber auch mit Blick auf die Prognose von chronischen Erkrankungen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann man sich das durchaus vorstellen, dass eben diese künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Ein ja noch in die Zukunft weisender Trend, bei dem es auch darauf ankommt, in welcher Dichte man ihn einsetzt, ist der Bereich der Digital Twins, den wir sonst normalerweise aus dem Bereich der Industrie, der Großindustrie kennen, der eben auch in der Medizin eingesetzt werden könnte, nämlich dass im Zusammenhang mit meiner Smartwatch sehr viele Vitalparameter von mir gesammelt werden können, systematisch ausgewertet werden können. Man kann sich auch vorstellen, dass andere Gesundheitsdaten oder noch weiter formuliert gesundheitsrelevante Daten, nämlich alle Daten können heute oder nahezu alle Daten einen Impact auf unser Gesundheitsverständnis haben, gesammelt werden können und in ein digitalen Zwilling meinerseits integriert werden können und aus der Ermittlung dieser Daten dann Prognosen bei diesem Digital Twin, also meinem digitalen Zwilling, errechnet werden können, die dann an mich oder meinen Hausarzt, meine Hausärztin weitergegeben werden können und der oder die mir dann plötzlich oder eines Tages dann einen Brief schickt oder mich anruft oder per App mir mitteilt, ich solle doch mal, wenn ich an meiner Gesundheit interessiert wäre, mich möglichst bald in der Hausarztpraxis einfinden. Es gäbe da wohl ein gesundheitliches Problem. Kurz, der Digital Twin hat vielleicht errechnet, dass in der nächsten Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gefährliche Arrhythmie entwickeln würde, dem Hausarzt mitgeteilt. Das wäre eben eine Prognose, die sich aus diesen Daten, die gesammelt sind, als einem nach vorne gerichteten Muster eben ergeben können. Und ganz problematisch wird es, deswegen habe ich vorhin gesagt, viele Daten können gesundheitsrelevant werden, auch Daten, von denen wir das gar nicht glauben, im Bereich Nutzung von Social Media. Da ist es so, dass Facebook oder jetzt Meta, jedenfalls in der Anwendung Facebook, außerhalb von Europa, wie gesagt, an Nutzerinnen und Nutzer, die diese Funktion freigegeben haben oder ihr nicht widersprochen haben, dass sie frei dass sie zur Verfügung steht, die Mitteilung schicken kann, dass man aus den bisherigen Likes, Kommentaren und der jeweiligen Suchgeschichte identifiziert hat, dass man wohl schwere psychische Probleme hat, gegebenenfalls sogar eine suizidale Tendenz, und dass man doch empfiehlt, sich entweder Freunden zu offenbaren oder eine Hotline anzurufen. Jedenfalls, man hat identifiziert, die Person habe ein Problem, und das würde man ihr jetzt gerne mitteilen. Das ist natürlich quasi eine Wahnsinnsgeschichte, die uns aber jedenfalls deutlich macht, neben all den Detailproblemen, über die wir vielleicht gerne noch hinterher reden können, dass alle Daten Gesundheitsrelevanz haben können. Und insofern ist in einem Zeitalter von künstlicher Intelligenz im Allgemeinen und der Aufzeichnung, der wir uns durch unsere sogenannten Wearables, also den Smartwatches und unseren Smartphones bedienen, auch ein Schritt in eine selbstgewählte Überwachung, die viele Vorteile bieten kann. Denn ich gestehe, wenn mir rechtzeitig mitgeteilt wird, dass, was ich vielleicht gar nicht gemerkt habe, ich ein gesundheitliches Problem habe und ich den Hinweis bekomme, dass ich damit zum Arzt gehen sollte, dass dann auch an dem basalen Gut meiner Lebensführung, nämlich der Gesundheit, ein Dienst geleistet werden kann. Zugleich werde ich eben auch in ein Überwachungsregime hineingenommen, und das bei höchst intimen, höchstpersönlichen Daten, die nach der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union eben zu den ganz besonders schützenswerten Daten gehören. Und wenn denn alle Daten gesundheitsrelevant werden können, stellt sich natürlich die Frage, wie man dann tatsächlich noch gesundheitsbezogene Daten mit diesem speziellen Schutz, den die Datenschutzgrundverordnung zu garantieren versucht, gewähren kann. Kurzum, Sie sehen, wir haben für unser Tun im Bereich des Einsatzes künstlicher Intelligenz im Allgemeinen und in der Medizin im Besonderen eine Verantwortung als Einzelne, aber weil auch unsere Datensammlung, die wir vornehmen, der wir zugestimmt haben, auch einen Impact hat für andere Menschen, die wir gar nicht kennen müssen, die dem aber gar nicht zugestimmt haben, deren Suchverhalten aber ziemlich genau ist wie unser Verhalten, und woraufhin die Plattformen, die diese Daten miteinander sammeln, analysieren und daraus Prognosen entwickeln, nutzen können, eine Verantwortung auch für andere als Gesellschaft darüber hinaus. Kurzum, wir haben eine Verantwortung für unser Tun, wir haben aber auch eine Verantwortung für unser Unterlassen. Denn das wird sehr häufig kurzgeschlossen, dass wir immer nur sagen, wir haben eine Verantwortung für unser Tun. Nein, auch wenn wir sinnvolles Tun unterlassen, haben wir natürlich auch dafür eine Verantwortung, nochmal mit Blick auf unsere Gesundheit gesprochen. Man kann niemanden zur Gesundheit zwingen, aber diejenigen, die gesund sein wollen, müssen dann eben auch das Pro und Contra abwägen, wie ein solcher Einsatz künstlicher Intelligenz bei Ihnen mit Blick auf Ihre Gesundheit, aber auch für Ihre Eingebettetsein in der Gesellschaft eben Wirkungen tätigt. Um noch ein weiteres ganz besonderes, eine besondere Fragestellung im Bereich der Verantwortung für künstliche Intelligenz im Bereich der Medizin zu benennen. Herr Werner hat es gerade auch schon angesprochen. Auch die Arzt-Patientin-Beziehung gerät natürlich durch solche Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in eine neue Situation, sich neu definieren zu sollen. Wenn plötzlich zwischen den Arzt, die Ärztin auf der einen Seite und den Patient, die Patientin eine Apparatur dazwischen gerät, das kennen wir alle. Also Arzt-Patientinnen-Beziehungen sind heute im Wesentlichen durch Apparate vermittelt. Aber hier sind es Apparate, die eben quasi selbstständig, indem sie eben auf der Grundlage eines Lernprozesses selber Handlungen vorschlagen können, in dieser Aktion hineintreten, intervenieren. Wir haben also, wenn künstliche Intelligenz solche Vorteile bietet, wie sie gerade angesprochen worden sind, einen dritten Akteur in der traditionellen Arzt-Patienten-Beziehung. Viele Elemente wie das Gesundheitswesen, wie die Angehörigen, wie die Pflegekräfte, wie die Institutionen, Krankenhaus, die auch alle eine Außenwirkung auf diese Arzt-Patienten-Beziehung haben. Aber hier geht als ein unmittelbarer Akteur möglicherweise, nochmal das Beispiel der Hautkrebsdiagnostik, in diese Beziehung ein. Das wird diese Beziehung möglicherweise verändern. Und wir haben in meinem Team an der Universität Erlangen in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und einer Juristin von der Universität Hannover und der Charité in Berlin, dort mit Herrn Budde, der eben auch in der Plattform Lernende Systeme tätig ist und dort sogar auch die, das Arbeitsfeld Medizin und Pflege als Einsatzort künstlicher Intelligenz leitet, ein Forschungsprojekt durchgeführt, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, was das für Veränderungen des Selbstverständnisses von Ärzten bedeutet, wenn sie plötzlich sich als Kooperator oder Coworker von einer künstlichen Intelligenz begreifen. Und da gibt es sowohl normativ, also was so ist, was zu tun, was soll man tun, als auch in Erfahrungsberichten wirklich sehr, sehr interessante Einsichten, weil es offensichtlich nach unseren bisherigen Kenntnissen so ist, dass jüngere Ärzte tatsächlich sich durchaus dadurch sicherer fühlen, aber ältere Ärzte eher dadurch auch verunsichert werden. Aber das ist eine empirische Erkenntnis. Interessant ist eben auch, was das normativ eben bedeutet und ob man das eben tun soll oder ob man möglicherweise sagt, man soll eine solche Coworkerschaft unterlassen oder jedenfalls nur dann tätigen, wenn am Ende eben doch tatsächlich der Mensch die letzte Entscheidung trifft. All das sind Fragen, die wir in der Ethik besprechen. Ethik ist nur das als kurzer Zwischenschritt nicht einfach Moralverstärkung, ist aber auch nicht einfaches Ablehnen von Entwicklungen, die sich im Bereich der Technik, in anderen ethischen Feldern im Bereich der Politik oder der Wirtschaft vollziehen, sondern es ist der Versuch, kriteriengeleitet einen verantwortlichen Korridor zu finden. Verantwortlicher Korridor deswegen, weil es selten so ist, dass man direkt sagen kann, das ist das eine Richtige und alles andere ist falsch, sondern man versucht, Leitplanken zu identifizieren innerhalb dessen dann in einer komplexen Gesellschaft und auch in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft es möglich ist, gedeihlich miteinander die Vorteile des Fortschrittes hier in diesem Fall, die sich bieten, dann eben auch zu nutzen und die Nachteile möglichst zu minimieren. Blicken wir nun auf die ethischen Herausforderungen, wie das, was ich gerade als künstliche Intelligenz im Bereich der Medizin bezeichnet habe, dann wird man jetzt nur mal ganz grob zusammengestellt mindestens folgende Dinge benennen können. Es kann in der Sammlung von Daten eben zu einem Missbrauch kommen, dass datensammelnde Stellen oder in datensammelnden Stellen entweder einzelne Personen oder systematisch die Daten zu einem anderen Zweck, als sie eigentlich gesammelt worden sind, gesammelt werden. Künstliche Intelligenz zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass diese selbstlernenden Systeme zu einem großen Teil, es wird zwar daran gearbeitet, dass man das verbessert, aber sich auch durch Intransparenz auszeichnen, dass man zwar am Ende sieht, zu welchem Ergebnis die künstliche Intelligenz gekommen ist, aber wie sie das genau getan hat, oft intransparent ist. Das nennt man den Blackbox-Effekt. Kontrollmöglichkeiten werden eingefordert, die auch durch unsere Datenschutzgesetze, natürlich vor allen Dingen durch die Datenschutzgrundverordnung und ihre Umsetzung der deutschen Gesetze, geforderte Anonymisierung oder Pseudonymisierung in bestimmten Bereichen ist oftmals eine, bei der man sagen muss, die Anonymisierung heute ist eine, die in einigen Jahren, berühmter Hase-Igel-Spiel, dann durch die neuen technischen Möglichkeiten, die es dann gibt, eben vielleicht wieder auflösbar ist. Wie und zu welchem Grade wird man tatsächlich Anonymisierung für wie viele Jahre garantieren können? Wie schaut es aus mit Blick auf die Nachverfolgbarkeit von Datenströmen, gerade bei den Kontrollmöglichkeiten, die man dem Subjekt einräumen will? Ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist die Frage des Bias, also der unbewussten Vorurteilsstruktur in der Programmierung oder der Daten, der Lernprogramme aus den Datensätzen heraus, dann die Grundlage des Lernprozesses angestoßen wird. Man wird vermutlich sagen können, ein Bias, also eine Vorurteilsstruktur, wird man nie gänzlich abbauen können. Meistens kommt der eine Bias rein, wenn man den anderen versucht rauszukürzen aus den jeweiligen Programmen. Aber es muss dann darum gehen, wie man eine Fehlerkultur entwickelt, in der dieser Bias minimiert wird oder es die Möglichkeit gibt, ihn zu korrigieren. Und dann eben auch die Frage der informierten Einwilligung. Was willigt man eigentlich als Datensubjekt ein, wenn man gar nicht nachvollziehen kann, wie die entsprechenden Daten in bestimmten Kontexten wiederverwendet werden und neu interpretiert werden und dann über 2-3 Schleifen möglicherweise auch entgegen der eigenen Präferenzen noch einmal genutzt werden können. Gerade im letzten Punkt habe ich schon angedeutet, dass die Fragen von Privatheit und informierter Zustimmung gar nicht mehr solche sind, die nur dem einzelnen Individuum gelten, sondern bei der tatsächlich auch über das Erkennen von Mustern und dann der Kombination von bestimmten Mustern mit bestimmten anderen eigenen Suchverlaufen eine Kombinatorik aufgebaut werden kann, dass auch mit Blick auf meine eigene Person Folgerungen gezogen werden können durch den Vergleich eben mit anderen Mustern, denen ich nicht zugestimmt habe. Also brauchen wir auch so etwas wie kollektive Privatheit und nicht nur individuumsbezogene Privatheit. Sie sehen ein Übermaß an Fragen, an denen eine ganze große, Gott sei Dank zunehmende Fachcommunity in der Welt arbeitet, die aber auch mit dem Fortschritt der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, auch im Bereich der Medizin, notwendig sind, tatsächlich immer wieder neu zu fragen, eben weil die Dynamik in diesem Feld so ungemein hoch ist. Und wenn ich mit Ihnen darüber heute nachdenke, was denn sozusagen als Standards des verantwortlichen Einsatzes wie auch des verantwortlichen Unterlassens und Nicht-Unterlassens in der künstlichen Intelligenz nachgedacht werden soll, dann sind wir nicht die Ersten, die das tun. Wir fangen nicht am Punkt Null an, sondern es gibt einen jahrelangen Diskurs und Sie sehen hier auf dieser Folie, wo Sie natürlich gar nicht die einzelnen Punkte erkennen sollen, sondern vielleicht nur die Zwischenüberschriften, wo so ein paar Namen stehen, Floridi Coles 2019 und Jobin 2019, dass bereits im Jahre 2019, also schon 3 Jahre zurückliegend, große Reviews erstellt worden sind. Reviews sind eben solche Aufsätze, die schon vorangegangene, fortgeschrittene Erkenntnisse in einem Fachgebiet sammeln, damit diejenigen, die neu einsteigen, sich nicht durch alle Artikel durchquälen müssen, sondern einen gewissen Standard eben wahrnehmen können. Und Sie sehen hier schon in 2019 haben wir 4 große Reviews gehabt, die Debatten, die wir in den Jahren davor bereits im Bereich Ethik der künstlichen Intelligenz hatten, zusammengefasst haben. Und auch da gab es schon geradezu komplexe Versuche, das dann eben noch einmal zu bündeln. Es hat sich am Ende herausgestellt, das ist ein Vorschlag, den ich zunächst erstmal wirklich auch interessant finde, des Kollegen Floridi aus Oxford, dass man die traditionellen Kriterien, die man aus dem Bereich der biomedizinischen und biowissenschaftlichen Ethik kennt, auch auf dem Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere der Medizin, anwenden kann und dann noch ein besonderes Kriterien dazu nehmen soll, das nämlich der Explikation. Und zwar sind das die Kriterien Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge und Gerechtigkeit. Das sind also die traditionellen bioethischen Kriterien, die in einem dem weltweit führenden Standardwerk von Beecham Childress, so heißen die beiden Herren, zusammengestellt worden sind und als neues Prinzip, was quer liegt zu diesen Prinzipien, schlagen Floridi und seine Mitstreiter eben das Prinzip der Explainability, manche sagen auch Explicability und andere sagen wiederum Interpretability vor, also entweder der Erklärbarkeit, der Offenlegung oder der Interpretierbarkeit von Daten und Datensätzen. Das soll bedeuten, dass eben quer zu Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge und Gerechtigkeit es eine besondere Herausforderung des Einsatzes künstlicher Intelligenz, auch im Bereich der Medizin, ist, dass es gelingt, die Blackbox zwischen der Sammlung der Daten und den Vorschlägen, die die künstliche Intelligenz dann im Bereich Diagnose, Therapie, Prognose bietet, ein wenig zu lüften und daraus dann eben auch die Möglichkeit des Eingriffs in diesen laufenden Prozess, wenn man der Auffassung ist oder zu der Auffassung gelangt, dass dieser Prozess in einer nicht guten Weise vorangeht, eingreifen zu können. Klar ist natürlich auch, Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge, Gerechtigkeit, aber auch Explainability sind Richtungsangaben. Sie wissen selber, wenn Sie sich mit einem guten Bekannten oder auch weniger guten Bekannten darüber unterhalten, was Gerechtigkeit ist, dann haben Sie bei 4 Personen mindestens 5 Meinungen. Auch diese Begriffe sind natürlich interpretierbar, müssen gesellschaftlich rückgebunden werden, müssen gesellschaftlich auch immer vor neuen Herausforderungen versucht werden, je neu zu bestimmen. Aber das wäre allerdings ein anderer Vortrag. Sie sind nicht völlig willkürlich. Sie können nicht Gerechtigkeitsforderungen plötzlich zu einem Liebesgebot erklären und eine Liebesgebotsvorstellung nicht plötzlich zu einem allgemeinen Menschenrecht erklären. Also es gibt schon bestimmte Grenzen darin, sodass man sagen kann, es gibt den Versuch angemessen, die Kriterien auszulegen. Aber das ist nicht Willkür, das heißt aber auch nicht Eindeutigkeit. So ist das in den Geisteswissenschaften eben. Die sind nicht wie die Naturwissenschaften. Diese Prinzipien der KI-Ethik gilt es nun also anzuwenden. Und das Interessante ist, dass wir uns heute quasi Beginn der 2020er Jahre auch angesichts des Umstandes, dass in der Europäischen Union, die an dieser Stelle auch für uns wegweisend ist, wir in einem Gesetzgebungsprozess uns befinden, der ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung nun den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Europa, was immerhin der größte Binnenmarkt der Welt ist, noch zu bewegen. Und wir stehen da im Grunde, wie es die Folie auch andeuten soll, an einer Wegscheide. Entweder werden wir versuchen, alles möglichst in Detail, ins Kleinste zu regeln, und das tun wir, bevor es losgeht, also ex ante, und versuchen nur die Regulierung inputorientiert zu betreiben. Das heißt, wir gucken am Anfang, ist das System der künstlichen Intelligenz besonders risikoreich für Anwender, ja oder nein, und setzen dann einen Stempel drauf, können aber de facto gar nicht, da es sich ja um ein selbstlernendes System handelt, den weiteren Fortschritt einigermaßen berechnen, was entweder bedeutet, dass man sehr enge Schranken anlegt, was man bei einem regulatorischen Ansatz befürchten muss, der also eher restriktiv vorgeht, der vermutlich in der Tendenz eher die Potenziale der Technik einschränken wird, oder man wird versuchen, einen vorwärtsgewandten Ansatz aufzubauen, bei dem man die Entwicklung der künstlichen Intelligenz selber regulatorisch, und Governance heißt eben einen nicht nur auf Regulierung bezogenen, sondern eben auch durchaus auf Anreize setzenden, auf Kompetenz setzenden, eben multidimensionalen Ansatz zu aufzubauen, der eher gestaltend vorangeht. Sie ahnen schon an der Gegenüberstellung, Augenzwinkern meinerseits, dass ich eher eine Tendenz habe, dem vorwärts orientierten Ansatz zu folgen. Also ein, der sagt, wir haben eine Verantwortung fürs Tun, aber wir haben eben auch eine Verantwortung, wenn wir sinnvolles Tun unterlassen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Chancen der künstlichen Intelligenz verwirken dadurch, dass wir versuchen, alles von Anfang an über zu regulieren und das Kind damit mit dem Bade auszuschütten. Das hielte ich eben für problematisch. Und deswegen glaube ich, dass wir bei der künstlichen Intelligenz auf Dauer auch nicht mit der Datenschutzgrundverordnung weiter auskommen, weil das, was das traditionelle Datenschutzregime auszeichnet, die sogenannten Datenschutzprinzipien, eigentlich bei der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage eben der von Herrn Wörner auch skizzierten Big Data Prozesse so gar nicht aufrechterhaltbar sind. Wir sollen nach Datenschutzgrundverordnung eine informierte Einwilligung am Anfang des Datenverarbeitungsprozesses geben, indem wir eben über die Zwecke informiert werden und dass die Datensammlung einer spezifischen und nicht einer generischen Zweckbindung folgt. Und die soll dann auch nur unter dem Gesichtspunkt der Datensparsamkeit erfolgen. Aber die Pointe von Big Data ist eben genau die, dass man sehr, sehr viele Daten sammelt, bei der dann diese selbstlernenden Systeme Muster versuchen zu erkennen, die Menschen in dieser Form so nicht erkennen. Das heißt, Datensparsamkeit und Zweckbindung sind eigentlich, wenn man das, was hinter künstlicher Intelligenz, was hinter Big Data steht, vom Ansatz her widerspricht. Mir sind die Versuche bekannt, wie man das trotzdem irgendwie versucht zu harmonisieren. Meiner Meinung nach ist man da mit sich und anderen eben nicht ehrlich. Und deswegen sollte man auch keine Sicherheit simulieren, auch was Anonymisierung und Pseudonymisierung anbetrifft. Wir brauchen also ein Regime, dem es gelingt, dynamisch mit den Entwicklungen voranzugehen. Und deswegen lehne ich auch dieses Modell, was die Datenethikkommission, die wir vor Jahren mal in Deutschland hatten, und das Weißbuch der Europäischen Union hat das auch übernommen, so eine vor dem Datenverarbeitungsprozess quasi wie ein TÜV agierende Datenkritikalitätspyramide. Abkritikalitätspyramide heißt also, wo wird es kritisch in der Datensammlung? Ganz unten sind dann viele Anwendungen ohne oder mit geringem Schädigungspotenzial, wie gesagt, vor dem Datensammlungsprozess schon festgehalten. Dann Anwendungen mit einem gewissen Schädigungspotenzial, und man sieht das, dann geht es von grün nach gelb, orange, nach rot, bis hin zu einem unvertretbaren Schädigungspotenzial, bei dem entweder vollständiges oder teilweises Verbot eines algorithmischen Systems geplant ist und eine Standleitung quasi zu den Datenaufsichtsbehörden. Das kann man sich schon daran vorstellen, wie extrem schwer und utopisch so etwas ist. weil einer der potenziell schädigsten Algorithmen ist natürlich der von Google, weil sie mit Google einfach nahezu alles suchen können, also auch super gefährliche Sachen. Und dann müsste man also eine Standleitung zu unseren Datenaufsichtsbehörden des gesamten Google sozusagen Systems inklusive seiner Speichermöglichkeiten schaffen, was natürlich total absurd ist. Kurzum, das würde schon an den technischen Möglichkeiten scheitern. Also von daher brauchen wir, wie wir auch es tatsächlich in unserer Plattform System debattiert haben, so ein Modell der dynamischen Zertifizierung der Kritikalität und nicht nur eine, die einfach ex ante sich Gedanken macht über die Regulierung von Einsatz künstlicher Intelligenz. Und deswegen ist der Anwendungskontext hier eben auch dem der Medizin einfach von entscheidender Bedeutung. Und da möchte ich Ihnen jetzt tatsächlich im hinteren Teil des Vortrages in den letzten 10 Minuten noch einige Ideen nahebringen, wie ich meine, wie diese Grundgedanken, die wir hatten von den 5 Prinzipien, ethischen Prinzipien im Bereich des Einsatzes künstlicher Intelligenz in der Medizin genutzt werden können oder nochmal formatiert werden können in dem Bereich der Medizin, um das enorme Potenzial, was sich eben auch zur gesundheitsbezogenen und gesundheitsförderlichen Nutzung künstlicher Intelligenz bieten kann, so zu verwenden, dass es die Datensubjekte ernst nimmt und dass es gleichzeitig sichere Systeme herstellt und gleichzeitig auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit, wie man das heute nennt, gleichzeitig behält. Dazu meine ich, brauchen wir auf dem Weg von den genannten 4 Prinzipien hin zur Praxis mindestens 3 weitere, wenn man so will, ethische Kriterien, die diesen Weg der Umsetzung von Autonomie, Respekt, Nichtschädigung, Fürsorge und Gerechtigkeit in die Praxis leiten können. Das ist einerseits Datensouveränität, das ist zum zweiten Solidarität und das ist zum dritten Vertrauenswürdigkeit. Sie werden sehen, wie viel das alles tatsächlich mit der Medizin zu tun hat. Ich sagte, wir sollten uns nicht beruhigen lassen davon, dass wir Daten beständig anonymisieren oder pseudonymisieren können. Wir müssen damit rechnen, dass Datenkombinatoriken dazu führen können, dass eigene Daten tatsächlich nochmal sozusagen auf einer Metaebene ausgewertet werden können. Und deswegen braucht es nicht einfach nur die klassische informierte Einwilligung vor einem Datenverarbeitungsprozess, sondern ich muss als Datensubjekt, das bereit ist, medizinisch relevante Daten beispielsweise bei Forschungsprojekten zur Verfügung zu stellen, die Möglichkeit haben, auch den die Weiterverwendung der Daten verfolgen zu können. Deswegen haben wir vom Ethikrat 2017 vorgeschlagen, den Weg weg von der inputorientierten, vom inputorientierten Datenschutz hin zu einer Through- und Output-orientierten informationellen Freiheitsgestaltung fortzugehen. Also von Opt-in zu einer Orientierung, die auch im weiteren Prozess mir die Möglichkeit bietet, dann, wenn ich feststelle, dass meine Daten irgendwo noch verwendet werden, wo ich es nicht möchte, ja, jetzt mal ein Beispiel, was vermutlich gegenwärtig wohl kaum zutreffen wird, wenn meine Daten nach Russland gegeben würden. Und dann sage ich, nee, das will ich nicht, dass ich dann, wenn ich entsprechende Voreinstellungen auf einer App, die meine Datennutzung weiterverfolgen, diesen Hinweis bekomme, anklicken könnte, da möchte ich nicht, dass meine Daten hingegeben werden. Also es muss Datenkontrollmöglichkeiten geben und das hat das Beispiel App gerade, da haben Sie vielleicht schon ein bisschen gezuckt, diese Datenkontrollmöglichkeiten kann ich nicht als Einzelner durchführen bei den vielen Lebensbereichen, die ich neben der gesundheitsbezogenen Nutzung von KI natürlich auch alle habe, sondern da brauche ich Supportsysteme dafür. Und das war unsere Idee damals beim Ethikrat, dass wir gesagt haben, wir müssten so etwas haben wie Versicherungen oder hier eben Datentreuhänder, das wäre noch viel besser als Formulierung, Datentreuhänder, die eben meine Daten nach meinen Präferenzen, die ich einmal natürlich habe einstellen müssen, dann eben auf der Datenautobahn schützen und eben auch kontrollieren. Nicht? Wir haben auf der Autobahn, um das Beispiel, das Bild noch einmal aufzugreifen, auf der Autobahn haben wir unsere Autoversicherung, wir haben eine Vollkasko-Versicherung oder eine Teilkasko. Wir haben jedenfalls eine Pflichtversicherung. Wir haben also unterschiedliche Versicherungsarten und sind auf jeden Fall zum Schutze auch anderer verpflichtet. Aber auf der Datenautobahn, auf der wir inzwischen vielleicht viel häufiger unterwegs sind als auf der normalen Autobahn, haben wir überhaupt keine Versicherung. Also hier brauchen wir Supportsysteme zur Schützung der informationellen Freiheitsgestaltung im Netz. Und dann werden wir nämlich auch bereit sein, eben auch eigene Daten zu spenden. Ich komme gleich drauf im dritten Punkt bei Solidarität. Zuvor noch die Vertrauenswürdigkeit. Wir brauchen eben tatsächlich, war ich schon drauf eingegangen, solche Stellvertreterregime, die eben helfen, dass wir auch bereit sind, tatsächlich Daten geben zu können, weil ich natürlich an windige Stellen nichts geben möchte. Es muss auch signalisiert werden oder es muss auch nachgewiesen, nicht nur signalisiert, sondern nachgewiesen werden, dass die Infrastrukturen, die so hochsensible gesundheitsrelevante Daten verarbeiten, eben auch entsprechend robust sind. Und zu dieser Robustheit gehört eben auch Korrekturmöglichkeiten bei Fehlern bieten zu können. Datenbanken sollen aufgebaut werden, wenn es darum geht, tatsächlich Mustererkennungen vorzunehmen. Denn auch das ist aus dem Bereich der Medizin bekannt, dass hier der Satz gilt, umso größer der Heuhaufen, umso eher findet man die Nadel, eben weil man mit einem umso größeren Heuhaufen an Daten eben auch präziser einzelne Muster erkennen kann. Und dann wird das eben nur möglich sein, wenn die enorme Fülle, die wir auch jetzt schon in Deutschland an Daten im Bereich der Medizin haben, jetzt auch miteinander in Austausch treten können. Das ist also auch entsprechende technische, ich sage aber auch regulatorisch ermöglichte Schnittstellen zwischen den einzelnen unterschiedlichen Datenbanken gibt. Ich kann mich erinnern, als ich am Anfang der Medizin Informatik Initiative der, glaube ich, schon letzten oder vorletzten Bundesregierung mit dabei war. Da haben wir einen Best-Practice-Vortrag am Anfang gehört von einem Universitätsklinikum. Und es gab großen Applaus, als der Vertreter darstellte, wie durch seine Digitalisierungsschritte Fehler im Bereich der Medikation vermieden werden konnten. Das großer, tatsächlich auch Sterbefaktor in Krankenhäusern, Fehlmedikation. Und dann wurde gefragt, ob das Ganze denn auch in die Forschungsabteilung des jeweiligen Krankenhauses denn transportiert werden könnte. Und da sagte er, oh nee, das können wir nicht, das widerspricht dem Datenschutz. Und dann habe ich an der Stelle nur gedacht, wenn das schon innerhalb eines Universitätsklinikums nicht möglich ist, wie ist es dann möglich, dass zwischen den einzelnen Kliniken untereinander oder Forschungseinrichtungen, denken Sie an das deutsche an das deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Wie hilfreich wäre es das für das, wenn das nochmal mit allen Krankenhäusern im Bereich zum Beispiel von Krebsdiagnostik und darauf erwachsener Therapie sich vernetzen könnte? All das ist bei uns immer noch in den Kinderschuhen und von Patientenakten und anderen Dingen will ich gar nicht reden. Aber das sind alles Datensätze, die man nutzen könnte für den Bereich einer KI nochmal präzisierten Medizin eben. Das Ganze, diese Vertrauenswürdigkeit ist die Grundlage dafür, dass eben auch Solidarität geleistet werden kann. Und das eben zum Abschluss nochmal als ein vielleicht dann sie auch überraschender Gesichtspunkt. Zwei Dinge. Zum einen, das habe ich gerade angedeutet, wird man die riesigen Potenziale, die KI bieten kann, nur nutzen können, wenn möglichst viele Menschen Daten spenden. Ich kann mich erinnern, als wir vor einigen Jahren die Debatte zur Widerspruchsregelung im Bereich der Organspende hatten, da hatte ich eine gewisse Kontroverse mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Und in dem Zusammenhang habe ich dann darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr jetzt rein sozusagen gesundheitsökonomisch betrachtet, noch viel mehr Menschenleben werden retten können, wenn wir ein Modell der Datenspende als Ausdruck solidarischen Handelns etablieren würden, also wenn viel mehr Menschen bereit wären und das auch systematisch, technisch vor- und nachbereitet wäre, ihre Daten, ihre Krankheitsdaten eben an ein zentrales Forschungsregister zu schicken, weil man auf die Art und Weise tatsächlich die Präzisionsmedizin auf der Basis künstlicher Intelligenz das Beispiel Krebsmedizin hatte ich ja gerade bereits angedeutet, aufbauen könnten. Ja, wir debattieren einen kleinen, für die Einzelmenschen sicherlich sehr wichtigen, dramatisch wichtigen Bereich, wenn wir über Organspende reden, aber dieser Riesenbereich der Nutzung von Daten wird außen vorgelassen und wird ausgeklammert. Und als letzter Punkt, der Sie eben vielleicht verwundert, beim Stichwort Solidarität im Zusammenhang mit Daten, Souveränität und Vertrauenswürdigkeit, gerade wenn alle Daten gesundheitsrelevant werden können und auch entsprechend ausgelesen werden können und auch daraus sich Prognosemöglichkeiten für die Entwicklung des eigenen Gesundheitsstatus, Stichwort am Anfang, Digital Twins, ergeben können, dann ist eben jeder, der sich auch gesund fühlt, auf mehr oder minder große Art und Weise ein gesunder Kranker. Healthy ill heißt es im Englischen. Und wenn aber jeder im Potenzial ist, als ein Kranker wahrgenommen zu werden, dann ist die beste Art und Weise, auch der so wichtigen Datenspende nicht entgegenzuarbeiten, derjenige, dass wir eine solidarische Gesundheitsversorgung, jedenfalls auf dem Level, wie wir heute die solidarische Gesundheitsversorgung der GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung, begreifen, nämlich, dass sie angemessen notwendig erbracht wird, also dass das gesundheitlich notwendige Maß solidarisch finanziert wird, das ist der Paragraph 12, Sozialgesetzbuch 5, von enormer Wichtigkeit ist. Also ein interessanter Punkt, finde ich, eben zum Schluss, der nochmal deutlich macht, dass hier wirklich die Einbettung technischer Entwicklungen, gerade dann, wenn er begleitet wird von bestimmten gesellschaftlichen Wertvorstellungen, nochmal entweder gestärkt oder geschwächt werden kann. Und mein Plädoyer eben dafür, dass der, wie Sie gemerkt haben, von mir dem Grundzuge nach sehr begrüßte Ansatz der künstlichen Intelligenz dann besonders einen Boost erhalten kann, wenn wir eben tatsächlich auch die Solidarität in der Gesundheitsversorgung wechselseitig wahren. Also kurzum, Datensouveränität, Solidarität und Vertrauenswürdigkeit gemeinsam sind eigentlich der beste Dreiklang, wie es uns gelingen kann, das Potenzial der künstlichen Intelligenz in der Medizin zu heben und so die natürlich immer drohenden Gefahren und Risiken jedenfalls möglichst zu minimieren. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Dabrock. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, in der Funktion F&A, die Sie entweder oben oder unten am Bildschirm sehen, Ihre Fragen einzugeben und an Herrn Dabrock zu stellen. Und die ersten Fragen kommen auch schon. Irene Heimann hat einen Kommentar bzw. auch eine Frage. Problematisch wird Big Data, wenn kritische Daten in der Privatwirtschaft angesammelt werden. In den USA darf ein bekannter Online-Händler zum Beispiel Medikamente vertreiben. Wenn man darüber auch seine Einkäufe erledigt und eventuell noch die Krankenversicherung darüber läuft, wird der Datenfluss kritisch. Ihrer Meinung nach sollte hier regulierend eingeschränkt werden, wie das in der EU passiert. Ein Diabetiker, der Insulin über E-Apotheke bezieht und Süßwaren bei diesem Händler bezieht und dies direkt der angeschlossenen Versicherung gemeldet wird, die dann die Prämie erhöht, ist ethisch bedenklich, zumal man ja auch für andere einkauft. Also ein Kommentar, aber vielleicht können Sie trotzdem darauf eingehen, auch auf dieses Problem, dass man natürlich auch schon mal tatsächlich für andere, dass es manchmal gar nicht so klar ist, ob das die eigenen Daten sind, die verwendet werden oder von anderen.
Ja, ja. Ja, da, vielen Dank. Das ist eine sehr berechtigte Sorge, die ich teile. Und wir sehen an der Stelle wieder den Punkt, wie können wir diese Sorge gesellschaftlich verantwortlich gestalten? Ja, auf der einen Seite wollen wir viele der Vorteile nutzen, die uns bestimmte Online-Händler anbieten oder die uns bestimmte Plattformen auch anbieten. Ich glaube, die meisten von uns sind froh, dass sie eine Suchmaschine nutzen können, die so präzise Suchergebnisse liefert, die uns umsonst, Klammer auf, wenn es umsonst ist, bist du das Produkt, Klammer zu, ein bekannter Satz in der KI-Ethik und auch Politikwissenschaft. Also das wollen wir alles und gleichzeitig haben wir natürlich Sorge, wenn die Daten entsprechend ausgenutzt werden. Und was ich jetzt spannend an Ihrem Beitrag finde, ist, dass das gar nicht mehr durch das Ausschalten von Cookies funktioniert. Ja, also ich habe da auch noch nicht der Weisheit letzten Schluss, aber es funktioniert nicht mehr durch das Ausschalten von Cookies, weil einfach durch den Umstand, dass sie dennoch als IP-Adresse identifiziert werden können und dort Suchgeschichten als Muster die sie einfach als Suchhistorie hinterlassen, die Möglichkeit bietet, über diese Suchhistorien sie mit anderen IP-Adressen, die ähnliche Suchhistorien haben, aber noch 5, 6 weitere interessante Informationen, auch mustermäßig immer wieder zur Verfügung stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Muster bedienen, durchaus gegeben und zack, plötzlich kriegen sie doch Informationen, wo sie sich dann immer wundern, wie kommt denn das plötzlich, dass bei mir diese Werbung auftaucht? Ja? Und ganz schwierig wird es, beispielsweise in Amerika ist das eben möglich. Es gibt bei Google, bei Amazon, bei Facebook nicht die sogenannten chinesischen Wände, dass eben, also wie bei uns in einer Versicherung, da darf die Krankenversicherungsabteilung nicht wissen, was die Lebensversicherungsabteilung, außer es ist ein Verdacht vor, dass Versicherungsbetrug betrieben wird, was dort an Daten vorliegt. Ja, aber das ist was anderes, wenn Google oder Amazon eben auch Krankenversicherungen betreibt oder Krankenversicherungen berät. Ja, dann sind plötzlich ihre Daten bei diesen Versicherungen, ihre Suchverläufe, wenn sie bei Amazon von morgens bis abends Süßigkeiten bestellen und sie gleichzeitig bei einer Versicherung versichert sind, die von Amazon Informationen erhält, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn plötzlich Krankenversicherungsbeitrag signifikant steigt. Ja? Das sind sozusagen tatsächlich die gefährlichen Dinge und da glaube ich, ich hoffe, dass in die Richtung, ich bin mal gespannt, die neue Verordnung zum Thema KI in Europa geht, dass dann die Plattformen Auskunft geben müssen, wie sie zu bestimmten Ergebnissen gekommen sind, dass Beweislastigkeiten gekippt werden. Ja, bisher ist es eben so, wenn ich einen Verdacht habe, muss ich das nachweisen. dass da eine Unregelmäßigkeit ist. Ja, es wird debattiert, ob da möglicherweise die Beweislast geändert wird. Also ich glaube tatsächlich, dass wir am ehesten über Produkt- und Verbraucher, Produkthaftungs- und Verbraucherschutzrecht, die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz werden regulieren können, denn über solche Kritikalitätspyramiden.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht schon Länder oder Bereiche, wo sozusagen die Chancen und Möglichkeiten genutzt werden können und die Fragen, die jetzt vielleicht auch sehr deutsch anmuten, nach diesem recht kleinteiligen Datenschutz schon zufriedenstellend gelöst sind? Also eher weg von dieser kleinteiligen Angst vor bestimmten Datennutzungen hin zu der Orientierung zu den Chancen in diesem Bereich.
Ja, sowohl in den baltischen wie auch in den skandinavischen Ländern, die ja auch Mitglied der Europäischen Union sind, scheint man mit Blick auf Datenschutz eher in die Richtung zu denken, was wir eben 2017 vom Deutschen Ethikrat, als ich damals noch Mitglied und Vorsitzender war, das bin ich ja nicht mehr, weil man ausscheiden muss nach 8 Jahren, eher nutzen. Die also tatsächlich informationelle Freiheitsgestaltung auch mit Gemeinwohlfragen, die dann wiederum eine Rückwirkung auf auch das eigene Wohl haben können, denken eben. Also dort gibt es ganz, also schon aus der Geschichte heraus, ganz andere Gesundheitsregister, auch Standesamtsregister, die eben auch ganz anders sozusagen genutzt werden als bei uns. Und da kommt noch ein anderer interessanter Gesichtspunkt hinzu, der nochmal verdeutlicht, warum diese Einbettung von technischen Systemen in gesellschaftliche Strukturen immer mitbedacht werden muss. Wir wissen einfach auch aus den verschiedenen Eurobarometern, also den Erhebungen, die wir in Deutschland unter anderem auch über Akatech mit durchführen, zum Thema Technik, Vertrauen, Technik, Akzeptanz, dass das notorisch in den Ländern höher ist, in denen ein höheres Institutionenvertrauen vorherrscht, auch politisches Institutionenvertrauen. Also Ländern, die selber eher ein Problem auch mit Korruption haben, mit mangelndem Vertrauen in die politischen Eliten, dort ist auch das Vertrauen in Techniken signifikant geringer. Offensichtlich, weil man eben Angst hat, wenn es dann eben mal zu einem Missbrauch, hatte ich am Anfang auch angesprochen, kommt, dass dann eben die entsprechenden Regulierungsbehörden und auch das Framework, also der ganze Rahmen der Gesellschaft insgesamt so viel schlechter aufgestellt ist, dass man deswegen auch der Technik nicht traut. Ja, also das finde ich schon einen ganz interessanten Zusammenhang, der nochmal zeigt, wir dürfen die Entwicklung technischer Systeme nicht unabhängig von der Entwicklung und auch dem Institutionenvertrauen der einzelnen Gesellschaften begreifen. Deswegen auch mein Plädoyer tatsächlich für so etwas wie eine, wie im Einzelnen auszubuchstabierende, solidarische Gesundheitsversorgung.
Muss natürlich gewährleistet sein, dass natürlich dann auch diese Institutionen auch in Zukunft so stark sind. Das kann natürlich auch keiner hundertprozentig garantieren.
Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen. Das zeigt eben tatsächlich nochmal umso mehr solche Fragestellungen von der Europäischen Union her reguliert werden, sei es als Rahmenregulierung, umso wichtiger ist es weiterhin, das kann man nicht oft genug sagen, dass wir am Aufbau einer europäischen Zivilgesellschaft arbeiten, dass wir einer stärkeren Demokratisierung der europäischen Prozesse arbeiten. Wir brauchen Europa, um in dieser neuen Machtkonstellation hier der USA et al. Block und hier China, Russland, Indien, wie auch immer, auf der anderen Seite noch weiter Bestand zu haben und nicht unter die Räder zu geraten. Und das wird nur funktionieren, wenn wir nicht nur Brüssel-technokratisch denken, sondern wir von unten her eine lebendige Zivilgesellschaft haben. Nur die wird dann eben tatsächlich auch das Institutionenvertrauen schaffen, was wir brauchen, tatsächlich, um auch den technischen Fortschritt eben auch in der Gesellschaft wirklich eingebettet zu haben.
Vielen Dank. Horst Polomka merkt an, Datensouveränität ist ein schwieriges Thema, wenn angloamerikanische oder chinesische Hightech-Konzerne die Technologietreiber sind. Oder bitte nicht als Verschwörungstheorien missverstehen, schreibt er in Klammern noch mit dazu. Vielleicht aber auch hier die Frage sozusagen, inwiefern trifft denn das überhaupt unsere Realität? Krankenkassen sind zumindest, wenn man über die gesetzlichen spricht, keine privaten Unternehmen. Ist das auch eine Diskussion, die ein bisschen verschoben wird bei uns, die an unserer tatsächlichen Realität eigentlich ein Stück weit auch vorbeigeht?
Ja, vielen Dank. Auch eine tolle Bemerkung. Da sind ja zwei mindestens zwei Themenkomplexe drin. Das eine ist die Frage der Datensouveränität vor dem Hintergrund, dass wir es mit den großen Plattformakteuren zu tun haben, die im Wesentlichen in Amerika ihren Heimathafen haben. Und das andere ist eben die Frage nach der gesetzlichen Krankenversicherung. Fange ich mal mit dem zweiten an, weil es vielleicht jetzt, weil ich auch in der letzten Bemerkung das nochmal hatte. Ich bringe den Punkt einfach deshalb auf, weil ich manchmal den Eindruck habe, uns ist gar nicht bewusst, was wir dort gerade mit Blick auf die technischen Möglichkeiten, die vielen von uns vielleicht was wert sind, für einen, wenn man so will, institutionellen Schatz haben an der Stelle. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Europäischen Union und auch des Durchgriffs europäischer Regelungen in den Bereich der Einzelländer ist es zwar so, dass wir derzeit Gesundheits- und Sozialrecht im Wesentlichen in der Hand der Nationalstaaten haben, aber das ist erstens auf Dauer nicht ausgemacht und zweitens wird man sowieso sagen müssen, das ist jetzt eine andere Debatte, über die ich lange reden könnte, über die Rechtsentwicklung in der Europäischen Union, wir immer mit der Gewährung der vier Grundfreiheiten reden, also Personen, Dienstleistungen, Waren und jetzt irgendwas Viertes fällt mir gerade nicht ein, dass wir auf die Art und Weise eben immer einen Einfallstor haben, dass auch solche Dinge wie die gesetzliche Krankenversicherung dann nochmal unter Wettbewerbsrecht gestellt werden könnte irgendwann. Also das ist nicht ausgemacht. Deswegen muss man das wirklich immer bewerben. Und ich bewerbe es ganz bewusst mit einem Gedanken, von dem viele gar nicht denken, dass das vielleicht dazugehört, eben dem technischen Fortschritt an dieser Stelle. Ja? Also das ist der Grund. Ja, jetzt augenblicklich kein super aktuelles Thema, aber eins, was auf jeden Fall eine Sogwirkung angesichts dessen hat, wenn man sich Europa so anschaut, wie es nicht zu meinen, also nicht in meinen besten Tagen ausschaut, nämlich wirklich diese Bürokratisierung von oben, die meines Erachtens unbedingt durch eine Redemokratisierung, also wirklich sozusagen konterkariert, im positiven Sinne konterkariert werden muss. Zu dem anderen Punkt mit den Plattformökonomien, ja, das ist ja eine der ganz großen Herausforderungen unserer Tage und ich erwähne gar nicht, dass wir dasselbe Phänomen ja nochmal in der östlichen Hemisphäre haben, wenn wir dann an die chinesischen Tech-Konzerne nochmal denken. Ja? Das ist nochmal eine eigene globale Wirtschafts politische Herausforderung, sondern blicke ich nur mal auf die westliche Welt, dann ist es in der Tat so, dass wir zwar, ich sag mal, formelle völkerrechtliche Verträge zwischen den USA und der Europäischen Union haben, dass eigentlich bestimmte Standards, will ich mal ganz vorsichtig formulieren, der Datenschutzgrundverordnung in Amerika auch gelten sollten. Aber wir wissen alle, jedenfalls wenn man sich dann ganz klein bisschen mit beschäftigt, dass das also Window Dressing ist oder Camouflage ist oder jedenfalls leicht unterlaufbar ist durch diese entsprechenden Firmen. Dennoch will ich Ihnen sagen, als wir damals vom Ethikrat dieses Konzept der Datensouveränität vorgestellt haben, dass es nicht nur auf den Datenschutz ankommt, sondern wirklich die Kontrollmöglichkeiten der Datensubjekte im ganzen Datenverarbeitungsprozess ihrer medizinischen Daten. Da bin ich in Berlin bin ich von einer Tür zur anderen gerannt, von Ministerien, Bundestagsabgeordneten, Ausschüssen und so weiter und so fort. Und im Wesentlichen bin ich auf Unverständnis gestoßen. Worüber redet der denn da? Ja, es war also meine Aufgabe, diesen Gedanken zu versuchen, in die Berliner Politik reinzubekommen. Interessanterweise haben sich, ohne ins Detail zu gehen, nahezu alle großen Datenkonzerne bei mir gemeldet. Von sich aus. Dann kann ja wohl irgendwie der Gedanke nicht ganz falsch gewesen sein, dass da hinter diesem potenziellen Paradigmenwechsel vom Datenschutz zur Datensouveränität für die jedenfalls ein, naja, schon nicht ganz ungefährlicher Ansatz steckte. Die waren wahnsinnig interessiert in der Sache. Ich habe wirklich ganz tolle Gespräche geführt. Ich hatte den Eindruck, die sind alle, die wissen, worum es da geht. Und das fand ich irgendwie eine ziemlich vertane Chance, dass das sozusagen dieses Potenzial nicht aufgegriffen worden ist. Wir haben dann diese komische digitale Souveränität, indem wir Europa abschotten wollen gegenüber den anderen Daten, gegenüber den anderen Datenräumen gehabt, mit dem Forschungsprogramm Gaia und anderen Dingen. Das war meines Erachtens viel zu kleinteilig dafür gedacht. Und ich glaube, man hätte, und vielleicht hat man ihn auch immer noch, die Möglichkeit, wenn man diesen Riesenraum von 500 Millionen Menschen in Europa nutzt, das ist ein Stakeholder im internationalen Datengeschäft. Das hat man ja daran gesehen, dass Überlegungen der Datenschutzgrundverordnung dann tatsächlich auch von den, als sie dann eben umgesetzt wurde, von den großen Konzernen weltweit übertragen worden, weil es für sie noch höhere, wie die Ökonomen dann sagen, Opportunitätskosten gebracht hätte, wenn sie für USA und den Rest der Welt, wenn man denen so sagen, andere Standards hätten gesetzt als das, was sie von Europa sowieso tun mussten. Das heißt, noch haben wir das Potenzial, tatsächlich so einzugreifen. Und das sollten wir noch nutzen. Ich glaube, die Zeit tickt, wenn wir es nicht jetzt wirklich auch bald angehen.
Ja, vielen Dank, Herr Dabrock. Wir haben sehr viele hochinteressante Kommentare und Fragen, die wir leider nicht alle beantworten können. Aber vielleicht eine letzte Frage, an der ich auch nochmal eine Frage an Sie habe. Wer trägt die Verantwortung, wenn Fehler mit dem KI-System passieren? Bleibt der Arzt, die Ärztin die letzte Entscheidungsinstanz, beziehungsweise haftet dieser für mögliche falsche Diagnosen? Das ist die eine Frage. Und daran vielleicht anknüpfend möchte ich auch noch eine Frage stellen. Inwieweit verändert denn das die Medizin als Wissenschaft? Denn ich meine, Daten sind ja im Prinzip eine reine Erfahrung. Die sagen ja nichts über ein Ursache-Wirkungsverhältnis aus. Und das entlastet natürlich auch ein bisschen diesen wissenschaftlichen Drang, diesem Erklärungsdrang sozusagen nachzugehen. Ne? Amazon kann mir sagen, vielleicht welches Buch ich als nächstes kaufen möchte, auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Aber sie werden nie irgendwie die Welt mir erklären können. Also, und besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr?
Ja, super. Da merkt man immer, wenn man, also man hat einen so riesen Themenkomplex und man kann an tausend Sachen nochmal einzeln einsteigen. Und das ist das Schöne einfach, wenn von Ihnen hier nochmal Rückfragen und auch Präzisionsbedürfnis besteht. Also erstmal ja, dass wenn es dazu kommt, dass künstliche Intelligenz Algorithmen, Maschinen, Systeme verstärkt eingesetzt werden in der Medizin, wird das Rollen, Selbstverständnis des Arztes und die Arzt-Patienten-Beziehung insgesamt verändern. Aber Veränderung, würde ich zunächst erstmal sagen, ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Es kommt eben darauf an, dass sie verantwortlich gestaltet werden muss. Und daran schließt sich eben das an, was als Frage kam, wer trägt die Verantwortung, wenn es zu einem Fehler kommt. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, welche Form von Fehler es eben ist. Ja? Ist es wirklich ein erkennbar technischer Fehler, dann dann kann man eigentlich mit all den Verfahren, die man aus dem Produkthaftungsrecht kennt, eben auch sozusagen argumentieren. Ja? Sodass man eben sagen, also wenn es wirklich, das kennen wir von den Rückrufaktionen beim Auto, wenn irgendwo sozusagen ein Produktionsfehler erkannt worden ist, dann müssen die Autos alle zurückgerufen werden. So könnte man das sozusagen auf dieser basalen Ebene der reinen materialen Fehlerindizierung festhalten. Schwieriger wird es dann eben schon bei einem selbstlernenden System, das sich ja weiterentwickelt, wenn es dann zu erkennbaren Fehlern kommt, also beispielsweise, dass man hier, also das Forschungsprojekt, was wir mit der Charité durchgeführt haben, da haben wir so ein, wenn ich in das Detail des Forschungsprojektes gehe, sozusagen eine Simulation eines KI-Systems beim Einsatz der Prognose schwerkranker Nierenerkrankten entwickelt. Ja? Und wenn eben so ein System, wenn es in echt gäbe, eine falsche Prognose tätigt, falsche Medikation durchführen würde, was passiert dann? Und da würde ich immer mit einem Großteil der Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der KI-Ethik im Allgemeinen immer die These vertreten, das kennen Sie auch vom autonomen Fahrzeug, das kennen Sie von den autonomen letalen Waffen, dass wir am Ende die Verantwortung den Menschen nicht nehmen dürfen. Das heißt, sie dürfen Roboter und oder KI-Systeme als Verbesserung ihres eigenen Tuns begreifen. Also zu gucken, oh, das System erkennt ein Melanom, was ich jetzt vielleicht nicht zunächst gesehen hätte, aber ich muss selber am Ende als Ärztin oder Arzt dann noch sagen, ist es wirklich ein Melanom oder ist es kein Melanom? Teile ich jetzt diese Therapie, die mir das System im Bereich nephrologische Therapie vorschlägt oder nicht? Also da muss ein Haken dahinter kommen. Aber das KI-System hilft mir, Muster zu erkennen, die ich zunächst für mich selber nicht erkannt habe. Und das ist ja etwas, was wir im Grunde aus der Radiologie auch schon längst konnten. Die radiologischen Systeme können etwas sehen, was ich mit meinen Augen nicht sehe. Aber ich muss es deuten, ich muss es interpretieren. Und wir müssen insofern mit Blick auf die Arzt-Patienten-Beziehung und auch das ärztliche Selbstverständnis es einfach schaffen, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln, souverän, aber mit Hilfe dieser neuen Maschinen. Und dann wird es tatsächlich auch zum Wohle der Patientinnen und Patienten geschehen.
Das war Künstliche Intelligenz in der Medizin. Wie lässt sich ihr Potenzial verantwortlich nutzen? Ein Vortrag von Professor Dr. Peter Dabrock. Er fand am 4. Oktober 2022 statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.